Dankeschön für die freundliche Einführung. Ich danke für die Einladung, hier heute bei euch, bei Ihnen zu sein. Sehr geehrter Herr Bischof, lieber Abt Urban, liebe Mitbrüder von Einsiedeln, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schwestern und Brüder, darf ich hier auch sagen, im Glauben an Gott, in der Suche nach Gott. Gestern bei der Ankunft schon sehr herzlich aufgenommen hier. Und als ich das Programm gesehen habe, habe ich mir gedacht, über das Menschliche brauche ich mir hier keine Sorgen zu machen. Wenn am Programm schon Gipfeli steht und dann auch immer, was es zu essen gibt. Also ich habe das in Österreich oder Deutschland noch nie in einer Tagung gefunden, dass das so eine Rolle spielt. Und da spricht natürlich Bände und da merke ich, da bin ich schon richtig und jetzt noch lieber hier, natürlich auch an diesem schönen Tag in dieser schönen Gegend. Ich habe bisher alles verstanden, was hier gesagt wurde, gestern am Abend mit den Mitbrüdern nicht, wenn sie untereinander geredet haben. Also ich hoffe, sie verstehen mich. Ich werde versuchen, Hochdeutsch zu sprechen, was für einen Oberösterreicher nicht so leicht ist. Das ist doch die erste Fremdsprache, die man lernt. Ich nehme als Titel meines Vortrags den Titel dieser Tagung. Aha, jawohl. Und zwar, wie kann Kirche wieder aufblühen? Sie sehen hier die Stiftskirche meines Klosters, eine halbe Stunde mit dem Auto südlich von Linz an der Donau. Und wir haben gerade Frühling. Aufblühen. Und im Ausschreibungstext sind drei Schlüsselworte genannt. Ermutigung, Inspiration, Vernetzung. Ermutigung, Inspiration, Vernetzung. Ich bin hergefahren mit zwei jungen Leuten, die mit uns verbunden sind, Dukan und Julian, und im Zug haben sie dann diese PowerPoint zusammengestellt. Ich hätte es wahrscheinlich sonst nicht geschafft oder eine Nachtschicht einlegen müssen und hätten eigentlich hier Smileys eingefügt, die jeweils für die drei Schlüsselworte sind. Aber mein Kloster sehe ich sehr gerne und ich danke, dass in der Schweiz das umgewandelt wurde automatisch hier im Computer wieder in die Darstellung meines Klosters. Also Ermutigung, Inspiration, Vernetzung. Vernetzung, glaube ich, geschieht auch dadurch, dass ich heute hier sprechen darf. Ich kenne fast niemanden hier. Und trotzdem fühle ich mich schon sehr wohl und ich versuche Ihnen als einer, der wirklich die Schweizer Kirche nicht kennt, die ist mir wirklich nicht fremd, sondern ich fühle mich verbunden, aber ich kenne wenig, was sie beschäftigt. Was einen jungen Bischof beschäftigt, meine Nachbarin hat gesagt, der Bischof von St. Gallen ist unser jüngster Bischof, weil er seit Juni oder Juli erst Bischof ist. Was sie beschäftigt. Aber ich glaube, es ist nicht ganz unterschiedlich von uns. Und ich möchte einfach Ihnen mitteilen, was mich beschäftigt. Und dann liegt es an Ihnen, den Transfer zu machen und zu schauen, was bedeutet das für mich. Und da ist vielleicht etwas drinnen, was ermutigt, inspiriert, aber zumindest auch eine Vernetzung aus dem Ausland sozusagen, obwohl ich mich hier nicht als Ausländer fühle. Gerade auch aufgrund der Berge, die ja hier sind. Ich habe drei Punkte mit jeweils drei Unterpunkten und die jungen Freunde haben das auch so beibehalten. Sie wissen also, wenn wir bei 2b sind, dann sind wir in der Mitte ungefähr und bei 3c sind wir dann am Ende. Also 1, 2, 3, jeweils A, B, C. Einfach die Dreizahl hat sich spätestens durch Papst Franziskus in typisch jesuitischer Weise. Man kann eigentlich nicht mehr vier Punkte haben oder zwei Punkte, sondern nur mehr 3, 5 oder 7. Und da ist der erste Punkt für mich die Befreiung von alten Schablonen und Denkweisen. Und da geht es um den, und das ist jetzt A, das fehlt hier, sehe ich jetzt gerade. Genau, also Befreiung von alten Schablonen und Denkweisen. Was meine ich damit? Ich möchte jetzt mit Ihnen zuerst einmal anschauen, was aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung uns am Aufblühen hindert. Was wiegt denn da schwer? Was ist denn wie eine Decke, ein Laub vielleicht, wo dann nichts durchkeimen und aufblühen kann? Was beschwert uns? Ich glaube, wir müssen Abschied nehmen von einer bestimmten Sicht von Vergangenheit und auch neue Realität neu die Realität sehen und nutzen. Und da geht es darum, dass wir in dieser Verabschiedung von alten vielleicht Denkweisen vor allem eine Logik des Noch und des Wieder ablegen. Ich war schon vor vielen Jahren jetzt bei einer Jubiläumsveranstaltung eines männlichen Klosters. Und da war dann der Hauptreferent und der hat so angefangen, indem er gesagt hat, Orden im Wandel, das bedeutet. Und ich habe das heute, die jungen Leute haben mir das ausgerechnet, also mit dem heutigen Tag, was hat sich denn verändert an den Zahlen von 1965, global gesehen jetzt für die Orden, bis heute. Also das ist sozusagen ein Update. Benediktiner minus 55% in dieser Zeit, von 17.000 auf 7.500. Jesuiten minus 60%, von 36.000 auf 14.500. Franziskaner minus 55%, also mehr als halbiert in dieser Zeit seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Dominikaner minus 40%. Wir waren alle deprimiert. Vor allem auch, weil wir wussten, dass die Abwärtstrend weitergeht. Dass man, was man da in 20 Jahren sagen wird an Prozentzahlen, wird horrend sein. Und das Deprimierende war, dass er diese Zahlen einfach stehen hat lassen. Und Orden im Wandel an dem letztlich festgemacht hat. Statistiken, da weisen die Zahlen nach unten. Und so wird auch berichtet. Wir haben eine Osterakademie jetzt gestartet mit unserem Bischof Manfred Scheuer und dem evangelischen Superintendenten in ökumenischer Verbundenheit. Und da hat es einen Bericht gegeben in der Hauptnachrichtenzeit von Oberösterreich, vom ORF. Und das war eigentlich eine tolle Veranstaltung. Aber was war eine der wichtigsten Botschaften? Die Kirchenaustrittszahlen der letzten Jahre. Das heißt, Medien versuchen, die Entwicklung der Kirche vor allem durch Zahlen festzumachen. Und die Kirche trägt dazu etwas bei. Und ich kann jetzt etwas sagen, was ich in Österreich nicht so sagen könnte, weil es sie ja nicht betrifft, sondern nur Österreich. Die Kirche trägt das ihre dazu bei. Sie macht Pressekonferenzen in den Diözesen, gesamtösterreichisch, wo sie fast ostentativ zeigt, wie viele Leute im letzten Jahr ausgetreten sind, dass damit möglichst viel berichtet wird. Ich habe irgendwo gehört, dass die SPÖ und die ÖVP, das sind ursprünglich die großen beiden Parteien gewesen, praktisch beide 50% mehr oder weniger, mehr Mitglieder verloren haben, beide Parteien, jede für sich, in den letzten 40 Jahren als die katholische Kirche. Nur weiß das niemand, weil die Parteien keine Pressekonferenzen drüber geben. Ich habe auch durch den Einfluss der jungen Freunde unseres Klosters Instagram seit einem Jahr. Das habe ich vorher nicht gehabt, habe immer eigentlich dagegen ein bisschen gesprochen und jetzt habe ich selber Instagram, weil ich merke, gerade unsere Schülerinnen und Schüler, unser Stiftsgymnasium heißt das bei uns, erleben damit, wo ich bin. Die wissen, dass ich heute da bin. Die halbe Schule weiß das durch Instagram. Ist erstaunlich, nicht? Also habe ich Instagram und da, ja, das nimmt viel Zeit in Anspruch leider, aber ich habe da gesehen, dass deutsche Diözesen auch fast damit werben, wie viele Leute ausgetreten sind. Das ist ganz spannend. Und dann manchmal unten ganz klein steht dann auch, aber die Zahlen der Erwachsenen da taufen sind gestiegen. Das wäre ja eigentlich die Schlagzeile. Also das ist eine Konditionierung auf dieses noch vielleicht, das Problem, dass der Erfolg sozusagen darin gesehen wird, wenn es vor allem quantitativ eine Kehrtwende gibt, wieder mehr Kircheneintritte, wieder mehr Taufen, mehr Hochzeiten, mehr Klostereintritte, dann praktisch haben wir gewonnen, dann ist es eine gute Zukunft. Wir brauchen einen Abschied, glaube ich, von dieser Logik des Noch. Übrigens erlebe ich das manchmal bei Führungen auch, wenn Touristen, Touristinnen bei uns im Kloster sind. Da wird oft gefragt, wie viele seid ihr denn noch? Wie viele seid ihr noch? Ja. Und auch eine Verabschiedung der Logik des Wieder. Was meine ich damit? Es ist sozusagen gut, wenn es wieder wird, wie es war. Wenn das wieder eintritt, was wir gewohnt sind, ob das jetzt im Kloster ist oder in der Pfarrgemeinde, in der Kirche allgemein, dann haben wir sozusagen Zukunft. Zukunft ist dann gemeistert, wenn es wieder wird wie früher. Und das ist natürlich eine Selbstlähmung, weil es so nicht wird. Sie sehen hier schon, dass ich eine typisch benediktinische Perspektive einnehme, das gute, rechte Maß anzeigen möchte, auch den gesunden Mittelweg zwischen vielleicht progressiven und traditionalistischen Verengungen. Warum sind wir so auf die Zahlen fixiert? Hat viele Gründe. An Zahlen kann man etwas festmachen in einer Zeit, wo Orientierung fehlt. Wir haben ein naturwissenschaftliches Weltbild. Es gibt nur, was sich messen und wägen lässt. Wir haben eine Ökonomisierung auch aller Lebensbereiche. Das heißt, Erfolg bedeutet Steigerung automatisch. Beim Wirtschaftswachstum wird das jetzt schon anders diskutiert, aber das war jahrzehntelang so vorgegeben und das wurde dann von der Kirche und von Orden einfach auch übertragen, ganz logisch. Uns geht es besser, wenn es mehr ist, quantitativ. Und da brauchen wir, glaube ich, eben neue Maßstäbe für neue Zeiten. Ich zeige Ihnen jetzt einmal mein Kloster, gerade auch nämlich vor dem Hintergrund Ihres zu Recht gefeierten 500-Jahr-Jubiläums des Aufblühens des Klosters. Jetzt schauen wir mal, wie das in Grimsmünster war. Also, ich habe hier von 1775 praktisch bis fast in die Zeit heute hinein, sehen Sie die Roten, das sind die 20- bis 30-Jährigen, 30 bis 40 und so weiter, also die Jahreszahlen, also Sie sehen, wir sind ungefähr jetzt bei 40, ein bisschen weniger schon, weil ich wieder zwei Begräbnisse hatte vor kurzem von Mitbrüdern. Wir waren aber auch schon über 100 und über 110. Also, und wenn Sie das jetzt weiter verfolgen von der Altersstruktur her, wir haben Durchschnittsalter 66 Jahre, dann wird es natürlich in 10, 20, 30 Jahren noch ziemlich nach unten gehen. Also das wird sich noch ziemlich ändern. Das heißt eigentlich, ja, schwierig, oder? Unsere Lage. Wenn wir jetzt aber anschauen, wo wir gesicherte Zahlen haben, seit 1611 nämlich, dann sieht es schon anders aus. Denn dann sehen wir hier, dass wir im Jahre, naja, so 1621, so viele waren wie heute. Das war damals ein sehr junger Konvent, der praktisch nur aus 20- und 30-Jährigen bestanden hat. Früher waren es noch viel weniger, aber da haben wir nicht jedes Jahr gesicherte Zahlen, darum nur diese Statistik. Sie sehen, dass wir einen Epochenwandel haben, aber ich möchte jetzt fast ein bisschen provokant sagen, nichts Neues unter der Sonne. Es hat auch schon weniger gegeben. Im Durchschnitt sind wir eigentlich zu viele. Warum? Weil die 800 Jahre hier, wir sind eine Gründung aus dem 8. Jahrhundert, also hier, Entschuldigung, kann man da durchbrechen? Ich müsste noch weitergehen. Die 800 Jahre hier waren wir, sagen Historiker, sicher nie als 20. Also sind wir mit unseren fast 40 Mitbrüdern eigentlich noch über dem jahrhundertelangen Durchschnitt. Das ist, glaube ich, wichtig, dass man das sieht anhand einer alten Gründung, die auch nie aufgehoben wurde. Und Moment, genau, das ist die neueste Darstellung, da sieht man das jetzt noch besser. Vor allem die Grünen, das sind die, das ist bis in die Jetztzeit, bis ins heutige Jahr hinein. Also wir haben niemanden mehr unter 30 und dann geht es eben hinauf und der Älteste ist 93. Warum ich jetzt nicht depressiv bin, haben Sie vielleicht gesehen anhand dieser Darstellung. Wir waren zu der Reformation, das wissen wir nicht genau, wahrscheinlich 3 bis 4. Da gibt es nicht ganz klare Aufzeichnungen. Der Abt hat geheiratet in der Stiftskirche, weil er geglaubt hat, die Zeit ist vorbei. Das gleiche dann in der Aufklärung, wo Mitbrüder vom Mondsee den Kaiser Josef II. Gebeten haben, dass sie aufgehoben werden, weil das ist eine Relikt des Mittelalters, das Mönchtum. Das heißt, wir haben Herausforderungen, die es immer wieder gibt und ich glaube, es ist wichtig, diese 500 Jahre wieder aufblühen, das ist ein gutes Zeichen. Wir sollen auch ansetzen dort, wo es unten war, wir waren einmal nur 3, 4 und wir sind dankbar und das kommt da bei dieser Broschüre ja heraus, dass die Leute nicht aufgegeben haben und dass andere geholfen haben. Ich möchte das jetzt noch untermauern mit einem Experiment. Wenn ich jetzt mehr Zeit hätte, würde ich jetzt Folgendes machen. Wenn ich jetzt den ganzen Tag mit Ihnen hätte, würde ich Sie aufteilen, hier halb-halb. Diese Gruppe soll auf einer Flipchart schreiben, das habe ich öfter gemacht, in Pfarrgemeinderäten mit jungen Mönchen, Schwestern und so weiter. Und es war immer das gleiche Ergebnis. Darum sage ich Ihnen gleich, was herauskommen würde. Und wir können dann früher zu den Kipfeli wieder gehen. Sie sollen bitte Zeichen oder Kennzeichen aufschreiben, was für den Niedergang der Kirche spricht oder eines Ordenshauses oder was immer. Sie, was sind aufblühende, aufkeimende Zeichen? Ich kann Ihnen sagen, was überall rausgekommen ist, ich habe das 5, 6 Mal mit verschiedenen Gruppen gemacht, auch mit Theologiestudierenden, immer das Gleiche, Zeichen für den Niedergang, die Liste war immer doppelt so lang, diese hier, als diese Liste hier. Das heißt, wir sind auf das Negative konditioniert. Es fällt uns leichter, negative Sachen zu identifizieren, weil wir auch mehr darüber reden. Wir reden mehr über Probleme als über Aufblühendes. Darum sind diese Impulstage ja prophetisch, glaube ich. Jene, die den Niedergang konstatierten, haben quantitative Aussagen gemacht. Weniger Priesterweihen, weniger Leute in den Frauenorden, weniger zack, zack, zack. Diese Gruppe hier hat hauptsächlich qualitative Aussagen gemacht. Es gibt die Impulstage in Einsiedeln. Es gibt neues Interesse. Heute lesen Nichtpriester und Nichtordensleute religiöse und theologische Bücher in großem Ausmaß. Sie ziehen sich in Klöster zurück zu Exerzitien und so weiter. Aber ohne Zahlen, einfach nur als Phänomen, was da wächst. Die Jugend, die nach wie vor und immer neu auch interessiert ist an Sinnfragen und so weiter. Die Sinnfragen kann ich nicht. Neue Formen des Gebetes und so weiter. Ist klar, der Messbesuch nimmt ab. Das wäre wieder quantitativ. Aber da wächst viel. Das ist interessant, glaube ich, das zu sehen. Ich bin sicher, hier wäre in der Schweiz, glaube ich jedenfalls, Herr Bischof, etwas Ähnliches herausgekommen. Das heißt quantitativ, qualitativ. Die Konsequenz. Die Konzentration auf quantitatives Wachstum führt, glaube ich, zu einer Selbstblockierung. Wir brauchen vielleicht so etwas wie einen Abschied von der Magie der Zahlen. Ich glaube, auch dieses und jenes hatte seine Zeit. Wir sind jetzt angekommen einfach, 2026, zu sagen, die Welt ändert sich, die Gesellschaft ändert sich, die Kultur ändert sich und auch die Kirche. Ja, genau. Deswegen sollen wir nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Die Wüstenväter sagen allgemein, wenn jemand unruhig zu ihnen gekommen ist, vergleiche dich nicht mit anderen und du wirst Ruhe finden. Vielleicht sollten wir das auch gegenüber früheren Zeiten. Vergleiche unsere Zeit nicht mit anderen Zeiten und du wirst Ruhe finden. Das heißt nicht, dass man blind ist. Mich interessiert Soziologie sehr, aber ich möchte mich nicht lähmen lassen. Und deswegen von der Wüste zum aufblühenden Land. Wir erleben die Wüste, Ordenshäuser zu schließen, ist schmerzhaft. Die Jesuiten sind aus Linz, meiner Heimatstadt, weggegangen. Nach 400 Jahren. Das tut weh. Kommen wahrscheinlich nicht wieder in den nächsten Jahrzehnten. Das muss wirklich erlitten werden. Klöster, ja, das muss erlitten werden. Dass wir schon auch ja, zurückgehen, dass manches nicht mehr so ist wie früher. Das möchte ich wirklich nicht leugnen. Aber es geht doch nicht um den Erhalt kirchlicher Strukturen oder bisheriger Dinge, sondern um die Kirche als Pilgern des Volk Gottes, um den Leib Christi, um den Tempel des Heiligen Geistes, der ich persönlich bin als Getaufter, Sie auch, und wo wir aufbrechen können. Der Ort der Liebe ist offenbar die Wüste, wo Gott den Bund mit seiner Braut erneuern will. Hosea, kennen Sie, oder? Ich will sie in die Wüste hinausführen und dort umwerben. Blühendes Land kommt aus der Wüste. Die Liebesbeziehung mit dem Volk Gottes, die Jahwe hat, kommt aus der Wüste. Wüste als der Ort, wo sich Gott und sein Volk wieder neu begegnen, zur ursprünglichen Liebe zurückfinden, die sie in die Zukunft trägt. Erneuerung, interessant hier, wenn wir auf die Bibel schauen, kommt immer von Gott her, geht von ihm aus, seine Initiative. Und dann für mich ein Schlüsselsatz, Jesaja 43, 18, denkt nicht mehr an das, was früher war. Das wollte ich in diesem ersten Punkt der Auflockerungsübungen sozusagen sagen. Denkt nicht mehr an das, und das, die Heilige Schrift darf ich ja zitieren, also die sagt es noch deutlicher, als ich mir das zu sagen wage. Denkt nicht mehr an das, was früher war, trifft auch manchmal auf persönliche Phasen zu, wo wir zu sehr bestimmt sind von dem, was uns lähmt. Ich weiß, es ist schwer, Verletzungen und so weiter aus der Vergangenheit, aber da geht es ja auch um eine ähnliche Dynamik. neu anfangen können. Denkt nicht mehr an das, was früher war. Auf das, was vergangen ist, sollt ihr nicht achten. Seht her, nun mache ich etwas Neues, spricht Gott der Herr. Schon kommt es zum Vorschein. Merkt ihr es nicht? Und das sehe ich als Seeschule, diese Impulstage. Eine Seeschule, dass eigentlich schon was blüht, aber wir es so wenig noch sehen. Die Wüste blüht auf. Und wir sind in Gottes Hand. Den zweiten Punkt, da möchte ich einfach sprechen vom frischen Glauben. Zumindest in Österreich ist Aufblühen verbunden mit frisch. Also wenn ich das Gras hier sehe, erlebe ich frisches Gras, wo ich fast hineinbeißen möchte. Das ist frisch. Ich weiß nicht, ob Sie das auch so verwenden. Frisch heißt einfach jugendlich, neu, belebt, lebendig. Der frische Glaube. Und wie geschieht denn die Glaubensweitergabe? Und da möchte ich ein Plädoyer auch als Theologe, ich war bis vor einem Jahr an der Universität, Fundamentaltheologe und monastische Studien, einfach ein Plädoyer für einen Paradigmenwechsel geben. Nämlich ein Paradigmenwechsel, der sich bezieht auf George Lindbeck, über den ich meine Doktorarbeit, bevor ich Mönch geworden bin, in den USA geschrieben habe. Er hat an der Yale University unterrichtet, einer der großen Ökumeniker des 20. Jahrhunderts, war schon beim Zweiten Vatikanischen Konzil, Konzilsbeobachter des Lutherischen Weltbundes. Und dieser George Lindbeck hat ein Buch geschrieben, The Nature of Doctrine, Religion and Theology in a Post-Liberal Age. Und das ist sehr viel diskutiert worden, auch ins Deutsche, Französische übersetzt worden, auch ins Italienische. Er war Professor für Theologiegeschichte und hat drei Modelle entworfen. Und zwar, er wollte die Spaltung zwischen den Konfessionen überwinden, auch die Polarisierung innerhalb seiner lutherischen Kirche, Lutheraner. Und sein Werk ist voll davon, wie kann es gelingen, den christlichen Glauben in einer postmodernen Welt wieder kraftvoll zu entfalten. Und da sagt er, ich konstruiere da jetzt zwei Modelle, ganz schematisch, Typen. So kann es heute nicht mehr gehen und schlage ein drittes Modell vor. Das möchte ich Ihnen jetzt kurz darstellen. Das ist jetzt ein bisschen so ein Theorieteil. Das erste Modell wäre, er nennt es vormoderne, vorliberales Modell, wir könnten auch sagen antimodernes Modell, weil es sich heute auch noch findet. Das wäre das kognitive propositionelle Verständnis, propositionales Verständnis, wenn man es so übersetzt. Das sieht den Kern von Religion statisch im bloßen kognitiven, und deswegen kognitives Modell, Bekennen von Sätzen, die wahr sind, von Dingen. So ist es. Und es geht um die sklavische Einhaltung von Regeln. Und wenn man diesem Modell folgt, bedeuten Veränderungen einen Verrat gegenüber der Tradition zum Beispiel. Klöster sind dann gerne nach diesem Modell Garant einer heilen, separierten Welt, ein Bollwerk gegen die ungläubige Welt draußen. Also ein statisches Modell, dagegen dann das moderne Modell vielleicht, das nennt er erfahrungs- und ausdrucksorientiert, denn es geht von der subjektiven subjektiven Erleben aus, das andere von ein für alle Mal festgesetzten Dingen, die zu erhalten sind. Das geht jetzt aus von der subjektiven Erfahrung, also da sind wir schon, da kennen wir schon, das ist unsere Zeit ein bisschen, aber ein Verständnis, das vorbei ist, glaube ich, wo Religion bloß Ausdruck religiöser Erfahrungen ist. Ich suche Religion und religiöse Riten, Rituale geben mir etwas, weil sie korrespondieren mit dem, was ich eh schon in mir fühle. Die Religion ist sozusagen eine Manifestierung religiöser Erfahrung, die es gibt. Das klingt richtig, Lindbeck sagt, das ist aber total falsch. Was meint er damit? Nach diesem Modell nämlich bin ich der Maßstab, ob eine Tradition weiterleben darf oder nicht. Wenn es nicht mehr korrespondiert mit meiner subjektiven Erleben, dann schaffe ich etwas ab. Da brauche ich das nicht mehr. Und er sagt, wir brauchen etwas anderes und bezieht sich vor allem auf nicht-theologische wissenschaftliche Disziplinen. Vor allem auf die analytische Philosophie in Nordamerika, Wittgenstein und alles Mögliche. Vor allem die Cultural Studies. Und er sagt, ich frage, wie werden Leute religiös? Wie geschieht Religionsweitergabe? Das müssen wir heute fragen, damit das Christentum überhaupt überleben kann, sagt George Lindbeck. Und warum sagt er das? Weil er selber die ersten 17 Jahre seines Lebens Missionarssohn von lutherischen Missionaren war, im Hinterland von China und in Südkorea und in Korea damals noch vereinigt. Er ist Jahrgang 23 und vor ein paar Jahren erst hochbetagt gestorben. Das heißt, er hat erlebt, was es bedeutet, in einem nicht christlichen Umfeld Christ zu sein und dass die Religion, und das ist jetzt das Stichwort, erlernt werden muss. Es ist der kulturell-sprachliche Ansatz. Wie ich eine Sprache lerne, so lerne ich auch Religion. Das ist natürlich typisch lutherisch auch, das Wort Gottes, das Verbum externum, das ich verinnerliche, aber es ist, glaube ich, katholisch sehr fruchtbar. Ich lerne Religion. Ich werde in eine Kultur, in eine religiöse Kultur, denken Sie an die Ordenshäuser, denken Sie an das, was in den Pfarren geschieht, im Firmunterricht oder wo immer, eingetaucht. Ich lerne das. Und da kommt es dann darauf an, den Reichtum der Tradition neu zu schätzen. Und da sind dann Symbole wichtig und Riten und Rituale, narrative Strukturen, Erzählungen, damit ich, wie Calvin gesagt hat, zitiere ich da doch jemand, den Sie kennen, die Bibel fungiert wie eine Linse, durch die ich die Welt neu sehe. Das ist eine schöne Sache. Das Christentum wird eine Gangart, die ich annehme, wo ich auf den Schultern der Vorfahren stehe. Und je reicher eine christliche Tradition ist, desto mehr kann auch die religiöse Erfahrung aufblühen. Verstehen Sie den Unterschied zum rein liberalen Modell? Also ein postmodernes Modell sieht auf einmal die Buntheit, die es vorfindet, wieder als formative Kraft für mich. Und da haben dann Gemeinschaft eine neue Rolle, weil das kann ich nicht allein, ich empfange Religion. Nicht, es ist eh schon alles in mir. Und die Tradition ist auf einmal wieder wichtig. Aber nicht als tote Gefäße, die um ihrer Willen schon unmittelbar den Transzendenzbezug geben, sondern als Weitergabe des Lebens, wie Michael Casey, den ich dann noch zitieren werde, Tradition definiert. Tradition is transmission of life. Und damit kann George Lindbeck dann in seiner ökumenischen Theologie objektive Vorgabe und subjektive Erfahrung verbinden, Identität und Wandel, Einheit und Pluralität. Und sagt, die Konsensdokumente, die ich mit den Katholiken ausgemacht habe, er war sehr eng mit Walter Kasper, auch Josef Ratzinger und so zu ihrer Zeit, oft in Rom, hat er gesagt, wie gibt es das, dass auf einmal die Rechtfertigungslehre kein Hindernis mehr ist zwischen Lutheranern und Katholiken. Mit dem dritten Modell kann ich das erklären. Es ist ein regulatives Modell. Das war jetzt einfach nur etwas, wo ich herkomme, weil ich über ihn die Dissertation geschrieben habe, auch ihn sehr oft interviewt habe und ihm sehr viel verdanke. Und in der gegenwärtigen Umbruchssituation, glaube ich, sollten deswegen Kirchenorden, Laien, alle Getauften verstärkt die Frage stellen, wie in ihnen und durch sie der Glaube gelebt wird, vermittelt wird. Und die Kunst besteht darin, zu trainieren, und das ist Askese, Askesis heißt Training, Gewohnheiten neu zu schätzen. Denn Gewohnheiten, sagt Arnold Gehlen, sind die Muskeln der Seele und da bin ich zu Hause. Das heißt die Wiederholung, Religion lebt von Wiederholung. Und wenn es dir nichts gibt, dann mach es so lange, bis es dir etwas gibt. Das zweite Modell würde sagen, es sagt mir nichts, brauche ich nicht mehr. Deswegen sind jüngere Leute in den Orden und auch in den Pfarrgemeinden wieder mehr interessiert an Weihrauch und anderen Sachen. Das ist nicht, weil sie zurückgehen wollen, sondern weil sie merken, da werde ich in was hinein, da werde ich absorbiert. Das gibt mir was Neues. Ich verstehe nicht alles gleich. Aber auch nicht diese statische Form, die oft in antimodernen Formen gibt, die wir manchmal besonders bei Evangelikalen sehen. Das wäre wieder das erste eher, die Bibel sagt. Zack. Da würde George Lindbeck sagen, die Bibel kann ich nur verstehen im narrativen Zusammenhang der ganzen Bibel, Canonical Approach, auch Yale University, seine Kollegen. Und er sagt, die Bibel lehrt mir einen Gestus, aber doch nicht das wörtliche Wort. Und sie verstehe ich nur eigentlich auch, indem ich Liturgie feiere Und da haben die Protestanten dann an der Yale und Duke University, wo ich studiert habe, mir auf einmal gezeigt, wie wichtig die Liturgie ist. Und darum kommt dann später auch die Liturgie. Das habe ich von Protestanten gelernt. Ich verstehe die Bibel eigentlich nicht ohne liturgischen Zusammenhang, letztlich. Und ja, also dieses Modell. Und da sind, und da glaube ich, ist ein nächster Schritt wichtig, die personale Grunddimension des Glaubens. Und da habe ich einfach Karl Rahner hergenommen. Sein Satz ist, glaube ich, immer aktuell. Der Fromme der Zukunft, die Fromme natürlich auch, wird ein Mystiker sein, einer, der etwas erfahren hat, oder er wird nicht mehr sein. Er sagt, der Fromme, also die Person, der Glaube wirklich was bedeutet, die von innen her da lebt, eine innere Dimension hat. Das Zitat wird meistens genannt, der Christ. Schön, aber es ist, er sagt, der Fromme. Warum? Weil es um diese persönliche Gottesbeziehung geht, die wir, glaube ich, von den Jesuiten lernen können. Wenn Sie die Exerzitien anschauen, da geht es wirklich um die Begegnung mit Christus in allen Dimensionen. Leben aus der Heiligen Schrift, Schauplatz aufbauen. Das ist genau das Modell von Lindbeck, was Ignatius hat, was auch die Mönche natürlich haben in der Lectio Divina. Da ist die Kontemplation wichtig, das Verankertsein. Und ich habe das bewusst genommen auch gegenüber den Vorigen, weil natürlich George Lindbeck als Lutheraner schon auch, es geht halt sehr um die Bibel und es geht sehr um das, was vorgefunden wird. Und jetzt auf einmal, was tun wir da mit mystischen Erfahrungen? Menschen erleben etwas. Also es gibt auch diese Dimension, die in seinem Modell fehlt, dass nämlich Gott direkt eingreift, dass doch zwischen Gott und dem Menschen direkt auch eine Kommunikation ist, die nicht nur ein religiöses Symbolsystem der Gemeinde oder der Kirche ist. Und das finden wir bei Rahner stark. Und deswegen finde ich dieses Zitat sehr interessant. Und dann natürlich das Gebet. Das Gebet als Schlüssel dieser Dimension. Also Kirche blüht dort auf, wo es um die Mystik geht und die Kontemplation. Und dazu ist notwendig, glaube ich, die Demut als Paradigma gegen Polarisierung. Das beste Buch über die Demut finde ich Michael Casey. Und wie nennt er es? Living in the Truth. Das sagt schon alles. In der Wahrheit leben. Michael Casey, es ist nicht, und das ist natürlich jetzt auch ein bisschen ein Schmäh von mir, Schmäh, verstehen Sie, oder? Schmäh, ein bisschen ironisch, selbstironisch, dass ich mich da selber zeige. Im Zug, wie wir diskutiert haben, welches Foto wir nehmen von Michael Casey, haben wir gesagt, na, dann nehmen wir, das ist nicht demütig, wenn ich jetzt mich selber hier zeige, nehmen Michael Casey. Aber ich will damit auch sagen, er hat ein Ehrendoktorat bekommen von der Benediktiner-Universität St. Anselmo, wo ich eben Rektor war, und links ist der damalige Abt Primas Gregory Polan. Michael Casey ist Trappistenmönch aus Australien, 72 Jahre alt, der vielleicht fruchtbarste Schriftsteller des Mönchtums derzeit. Living in the Truth bedeutet, die Demut ist einfach die Realität anzuerkennen. Da sehe ich dann nämlich schnell, wer ich bin, wer Gott ist. Ich sehe meine Stärken, aber auch meine Schwächen. Ich lebe in der Wahrheit und er nimmt, denn der Untertitel heißt St. Benedict's Teaching on Humility, er nimmt besonders das vierte Kapitel der Benediktsregel, die Werkzeuge der geistlichen Kunst, um über die Demut zu sprechen. Sich konkret in die Demut üben, den Vorteil des anderen höher schätzen als den eigenen Vorteil. Vor allem auch der Gottvergessenheit fliehen, wie es wörtlich übersetzt heißt, bei den meisten Ausgaben, Gott niemals vergessen. Der Gottvergessenheit fliehen. Und wenn ich Gott ständig vor Augen habe, und das ist ja das zentrale Programm des Mönchtums, des Ordenslebens, des christlichen Lebens überhaupt, dann bin ich eigentlich ein demütiger Mensch. Dann bin ich ein empfangender Mensch. Dann sehe ich mich in der rechten Perspektive und muss nicht krampfhaft eine Fassade aufrechterhalten. Ich darf dienen. Zu dieser Demut passt es sehr gut, und ich habe das kommende Zitat jetzt genommen, weil wir ja morgen den Gedenktag auch feiern des heiligen Athanasius. Der hat nämlich die erste Hagiographie geschrieben. Also wir gehen zurück von einem modernen Wüstenvater wie Michael Casey. Lesen Sie das Buch, 11 seiner Bücher sind auch übersetzt worden ins Deutsche, zu Antonius, die erste Hagiographie. Und da gibt es einen hochinteressanten Satz und den möchte ich jetzt mit Ihnen durchgehen. Athanasius schreibt, und er ist ein Zeitgenosse, also das ist sehr nahe an dem dran, er hat ihn wahrscheinlich selber kennengelernt, zumindest Mönche von ihm. Antonius gab darauf Acht, Acht geben, Achtsamkeit. Dass er, als ob er immer wieder einen neuen Anfang machte, hatten wir schon, neu anfangen. Von Appas Bohm haben wir gesagt, er konnte täglich neu anfangen. Toll, oder? Täglich neu anfangen. Sich täglich bemühte, dass er vor Gott in solcher Weise stand, wie man vor Gott erscheinen sollte. Mit reinem Herzen, Puritas Cordis, das Ziel des Mönchs, und bereit, Gottes Willen zu gehorchen und keinem anderen. Das ist für mich ein Bild von Demut, das befreit. Und das zeigt mir, dass es nicht nur darum geht, in mich hineinzuhören, so wichtig die Mystik ist, Gottes Stimme in mir, das haben auch die frühen Mönche, die frühen Asketinnen, die sogenannten Virgines, die Jungfrauen, war ganz wichtig, Gott in mir, Gott im anderen, deswegen gehe ich zur Amme und sage, gib mir ein Wort. Dann sagen sie irgendein Bibelvers oder was, oder schweigen, das war das Wort. Das ist wichtig, aber letztlich geht es nicht um meine Ambitionen oder was andere in mir sehen, sondern es geht um Gott. Weil Gott, wie Augustinus sagt, mir näher ist, als ich mir selber nahe bin. Weil Gott mich besser kennt, als ich mich kenne. Deswegen ist mein Ziel, so vor Gott zu stehen, wie er mich sieht, wie er mich haben will. Und das ist mein Glück. Und das ist eine Geste der Demut. Ich unterstelle mich einem anderen. Lesen Sie mal die Regel des Heiligen Benedikt. Das fällt mir jetzt erst auf, wo ich Abt bin. Der Abt muss Rechenschaft ablegen. Das schreibt er nicht nur einmal. Über die ihm anvertraute Herde. Der Bischof auch. Und die Politiker auch. Wir sind nicht, und das ist in der heutigen Zeit wichtig, nicht die letzte Instanz. Die ist Gott. Da sehen wir, wie Demut reinigend sein kann, wichtig sein kann. Auch übrigens, wo Kirche aufblüht, wie sie aufblüht. Es geht nicht ums Herrschen, es geht um das Dienen. Der Eigenart vieler Dienen, sagt Benedikt. Und das muss sich herausfinden. Ich, das möchte ich jetzt wirklich deutlich sagen, in diesem einen Jahr als Abt ist mir eines aufgegangen, dass das Kloster nicht dorthin gehen soll, was ich denke, sondern dass ich suchen muss, wie jeder einzelne Mitbruder und dann unsere Mission insgesamt von Gott gemeint ist. Und das weiß ich nicht, weil jeder und jede Einzelne mit Gott auch direkt unterwegs ist. Und da muss ich herausfinden und hören, höre auf die Weisung des Meisters, neige das Ohr deines Herzens, um herauszufinden, was für diesen und jenen Mitbruder das Richtige ist. Das weiß ich nicht zugleich. Deswegen ist das ein Suchprozess. Und das sehen wir hier, glaube ich, in diesem wunderbaren Zitat sehr schön. Antonius. Und das ist natürlich in der Wüste, nicht? In der Wüste blüht es auf. Sie sind in die Wüste gezogen. Eine wesentliche, der Urknall christlicher Spiritualität geschah in der Wüste. Und wir beziehen uns immer wieder darauf zurück. Und da wollten Leute alles hinter sich lassen und haben dann die Leute angezogen. Und die Wüste ist erblüht. Das ist die Metapher eigentlich des Wüstenmönchtums. Man sieht sich zurück, Klöster ziehen sie, das sieht man sich zurück und auf einmal merkt man, es wird ein Zentrum draus. Kirche blüht dort auf, wo diese Dynamik geschieht. Wir haben in der Fastenzeit das Buch gelesen von Lepori, einem anderen großartigen, Mauro Giuseppe Lepori, ein Schweizer, früherer Abt von Hauterive und jetzt in Rom, nicht weit weg von Sant'Anselmo am Aventin, das Generalat der Zisterzienser. Und der Generalabt Lepori hat in einem Buch über das Leben, trägt das Titel eigentlich, die Suche also nach dem Leben, und da geht es um die Weisungen des Heiligen Benedikt. Und da hat er an einer Stelle, das habe ich sehr interessant gefunden, geschrieben, es gibt keine größere Liebe, keinen größeren Respekt gegenüber den anderen als den anderen zu helfen, dass ihre persönliche Beziehung zu Gott gefördert wird. Das heißt, ich helfe den anderen, so vor Gott zu stehen, wie sie vor Gott stehen sollen. Und wenn ich da den anderen helfen kann, dann blüht Kirche auf. Da muss ich absehen vor mir. Wenn Sie anschauen, die ganze Diskussion über Missbrauch, das ist ja ganz stark in deutschen Sprachraum. Und sollte laut Kardinal Schönborn auch nicht neu missbraucht werden, für irgendwelche eigene Ziele. Aber diesen Missbrauch, den müssen wir immer wieder anschauen. Was geschieht denn da? Da nehme ich mir heraus, was mir nicht zukommt. Und da bilde ich mir ein, wie andere oder ich mich verhalten muss. Also sozusagen genau das. Es geht nicht darum, dass ich oder die anderen näher zu Gott kommen, sondern es geht um meine eigenen Bedürfnisse. Und das ist das Gefährliche des Stolzes. Das ist die Wurzelsünde. Ich will eigentlich von den anderen nichts als deren Seelenheil. Das klingt jetzt altmodisch. Aber Sie verstehen schon, nach dem Modell von Lindbeck, die alten Sachen müssen wir wieder neu zu Leben erwecken. Dürfen wir uns nicht stehlen lassen. Und da gehört, glaube ich, auch dazu, dass Kirche eben von Gott aufgebaut wird und vielleicht auch wesentlich dieser Respekt, die Liebe vor den anderen, die persönliche Beziehung zum Herrn auch zu fördern, die Unaufgeregtheit. Ich nenne das hier, weil unser Abt Primas vor kurzem in einem Benediktinerkloster gesagt hat, die Benediktiner, ihnen ist besonders zu eigen die Tugend der Unaufgeregtheit. Und das hat dann Diskussionen in der Pause ausgelöst. Weil wir in einer Zeit ständiger Aufgeregtheit sind. Überspannter Aufgeregtheit. Auch wo sich jeder gleich als Opfer fühlt, wo immer gleich Schuldige gesucht werden. Das ist eine Art von Aufgeregtheit, die natürlich medial konstruiert wird. Ich würde Ihnen in diesem Zusammenhang ans Herz legen, ich glaube, Kirche blüht dort auf, wo auch die Unaufgeregtheit da ist. Wo man auch Sachen aushalten kann, auch die Unterschiede. Wo ich entdecke, dass Gott mir vielleicht etwas sagen will durch etwas, was ich am Anfang fremd finde, bekämpfenswert. Das heißt, nicht alles gelten lassen, das ist klar. Es gibt auch richtig und falsch, aber unaufgeregt sein. Und auch die Dimension des Ertragens. Das sehe ich auch und ich rede jetzt so offen hier, weil ich jetzt vielleicht auch eben in der Schweiz bin. Aber ich sage jetzt kein Geheimnis, was auch meine Mitbrüder nicht hören dürften, aber als Abt ist mir schon auch aufgegangen, die Dimension des Ertragens. Ich habe 30-tägige Exerzitien bei Pater Josef Maureder, ohne den ich heute nicht hier stünde, dem Jesuiten, der mich ins Kloster hineinbegleitet hat, der jetzt wieder in Innsbruck ist und lange im Kardinal Könighaus die Abteilung für Spiritualität und Exerzitien geleitet hat. Und er gibt immer diese Bibelstellen natürlich, gut jesuitisch, und die Exerzitien vor eineinhalb Jahren waren wirklich eine Offenbarung für mich, die großen Exerzitien. Und da bin ich draufgekommen, auch durch die Anleitung durch ihn, was Jesus ertragen musste. Und denken Sie jetzt nicht nur ans Kreuz. Jünger, die nicht verstehen, was los ist. Die Mutter von Jüngern, die sagt, die sitzen aber eh rechts und links bei dir, oder oben? Die Frage Demut, Stolz. Menschen, was muss das für ihn bedeutet haben, das zu ertragen? Und ich glaube, das ist die Herausforderung von Führung auch in der Kirche. Vieles wirklich zu ertragen. Das heißt, nicht alles hinzunehmen. Aber es ist eine christliche Tugend und das Kreuz liegt oft da drinnen, wo ich Sachen auch ertragen muss. Wo ich merke, dass meine Pfarrgemeinde oder mein Kloster einen Dornröschenschlaf hat. Dass sie nicht wirklich innerlich von der grandiosen Tradition des Christentums, vom Reichtum, der uns anvertraut ist, in zerbrechlichen Gefäßen, so wenig draus machen, nicht berührt sind. Die hören eine tolle Predigt, auch die Mitbrüder manchmal geben gute Predigten. Von Mitbrüdern zu predigen ist immer am schwierigsten. Und sitzen da, wie wenn das langweilig wäre. Und reden, sagen dann nur lang was. Na, aber das ist nicht, da muss man was ertragen, oder? Dass Leute nicht Feuer fangen. Also ich glaube, diese Dimension des Ertragens und das christologisch sehen, gehört auch dazu, dass etwas aufblühen kann. Dass wir auch die Sachen nicht zertrampeln. Und da braucht es eine das komme ich zum letzten Punkt, theologische Wende. Und ich beginne, theologische Wende, was meine ich damit? Brauchen wir eine theozentrische Wende, habe ich ja geschrieben. Ich habe, wie ich abt geworden bin, viele Interviews gegeben und da habe ich so ganz nebenbei gesagt, ich glaube, wir brauchen eine theozentrische Wende. Habe ich überhaupt nicht vorgehabt, das zu sagen. Mich hat es nur gewundert, dass dann das herausgenommen wurde von dieser Zeitung, die Cut Press gleich abgedruckt hat, Abt Eckersdorf, wir brauchen eine theozentrische Wende. Dann habe ich mir gedacht, eigentlich so falsch ist gar nicht. Das sind dann die Freuden. Okay, ich habe schon über Demut geredet, aber Sie wissen, was ich meine. Das wollte ich nicht sagen. Ich finde es ein bisschen zu groß, es kommt zu groß daher. Aber doch brauchen wir das nicht, eine theozentrische Wende. Walter Kasper, mit dem ich viel zu tun hatte, jetzt auch in Rom, weil ich ihn gerne an unsere Hochschule eingeladen habe, damit die Studierenden einen lebenden, großen Theologen erleben, der mit 90 Jahren feurig spricht über die Theologie und was er in Tübingen versuchte zu machen und so weiter. Dieser Walter Kasper spricht ja nicht von Kirchenkrise. Er sagt, mir geht es auf den Wecker, wenn da von Berufungskrise geredet wird. Wir müssen reden über die Gotteskrise. Das ist hier gemeint. Es geht um Gott, nicht um unsere Befindlichkeiten, nicht um unsere Träume von Kirche, außer sie sind wirklich auf Gott ausgerichtet. Wir brauchen wieder Gott im Zentrum. Die Zukunft des Christentums wird sich entscheiden, ob Gott zu finden ist, ob Gott zu Hause ist, ob Gott erlebbar ist. Dann ziehen wir Leute an. Dann kommt es zu den viel diskutierten und hochinteressanten Erwachsenen taufen. Und auch bei uns im Kloster lebt jetzt einer aus Deutschland, der getauft werden möchte. Im Rahmen der Klosterzeit. Die von Einsiedeln, das kann ich öffentlich sagen, weil er öffentlich getauft wird, von Einsiedeln begründet wurde. Pater Thomas war da wesentlich. Für diese Klosterzeit eine der besten Initiativen in der Ordenslandschaft der letzten Jahre, glaube ich, wo junge Leute in einem Ordenshaus leben. Und der will sich taufen lassen. Hat er schon vorgehabt, bevor er die Klosterzeit gemacht hat. Die Klosterzeit ist Ausdruck dessen. Und der will Gott. Der will nicht nur, dass wir um uns kreisen. Das läuft auch nicht mehr so, wie es war in Kremsmünster. Und wir werden, da sind wir ein bisschen anders aufgestellt als Einsiedeln, in wenigen Jahren wahrscheinlich keinen einzigen Pater mehr als Lehrer haben in der Schule. Deswegen habe ich den jüngsten Priester als Schulseelsorger ernannt. Wir gehen gut weiter. Wir haben tolle Professorinnen und Professoren. Es ändert sich viel. Ich kann es jammern oder ich kann wirklich Gott, die Erfahrung mit ihm und den Weg mit ihm ins Zentrum stellen. Und da braucht es, glaube ich, eine theologische Theologie, wie das Professor Tück und der evangelische Professor Körtner in einem gemeinsamen Fastforschungsprojekt oder Artikelserie genannt haben, und auch eine neue Kirchlichkeit, nämlich eine natürliche Kirchlichkeit, nicht Abschottung, sondern ganz selbstverständlich. Da möchte ich zuerst hernehmen Anselm Stolz, für nämlich eine theologische Theologie, für eine theozentrische Wende, brauchen wir, glaube ich, durchaus, was die Benediktiner nennen, die sapientiale Theologie. Und Anselm Stolz, OSB, zu früh gestorben, war Professor in Sant'Anselmo, 1900 geboren, 1942 mit 42 Jahren, und das ist für einen Theologen sehr früh, weil da gerade dann die interessanten Werke meistens entstehen, gestorben, nämlich am Typhus, erkrankt aufgrund seiner Seelsorgsarbeit in der Kriegszeit. Er war geistlicher Begleiter seiner Studierenden. Die haben ihn so bezeichnet. Das ist unser Professor und unser geistlicher Begleiter zugleich. Seine Vorlesungen dürften Exerzitienvorträge und hochwissenschaftliche Traktate zugleich gewesen sein. Er ist der Nukleus. Er ist eigentlich die Wurzel von dem, was sich dann entwickelt hat in Sant'Anselmo mit Cipriano Vagaccini, einer seiner Schüler, Jean Leclerc und anderen. Das ist nur gesagt für die Benediktiner. Anselm Stolz ist da eine Schlüsselfigur. Und dieser Anselm Stolz hat einen Vortrag gehalten in den Salzburger Hochschulwochen, Was ist Theologie? 1937. Ein wissenschaftlicher Vortrag. Und da möchte ich Ihnen jetzt nur den Anfang und das Ende vorlesen, damit Sie da ein bisschen ein Gespür bekommen, wie ein großer Theologe seiner Zeit, und darum ist er in Salzburg eingeladen worden, als Talent gesehen worden, Und dann fängt er so an, den Vortrag. Es ist sinnvoll, nach dem Wesen der Theologie zu fragen, denn diese Frage ist nicht von rein wissenschaftlichem Interesse. Sie beleuchtet auch die Gesamtheit der christlichen Existenz in ihrem Verhältnis zum Worte Gottes. Theologie ist allgemein gesprochen Reden von Gott. Diese setzt voraus, dass Gott selbst von sich zu den Menschen gesprochen hat. Ganz banal, einfach gesagt, aber da merken wir eine Suchbewegung von Gott her. Das Ende des Vortrags, gegenständlich, das ist der letzte Absatz seines Vortrags bei den Salzburger Hochschulwochen, gegenständlich findet die Theologie ihre Einheit in Christus, also christozentrisch. Von ihm redet jeder Glaubenssatz, von Christus Totus, dem mystischen Christus, vom Haupt und von den Gliedern. Das ist der Sinn der alten These, nach welcher Christus das Objekt der Theologie ist. Christus ist Mittelpunkt der Theologie auch insofern, als er es ist, der im Theologen wächst. Spielt natürlich an auf Gregor den Großen, der gesagt hat, einen biblischen Text, der wächst mit dem Leser, mit der Leserin. Das ist da ein bisschen von der monastischen Theologie im Hintergrund. Wenn seine Glaubenserkenntnis sich vertieft, die Glaubensgnade ist ja Teilhabe an der ewigen göttlichen Weisheit, Sapientia, weisheitliche Theologie. Nur wenn die Ausrichtung der verschiedenen theologischen Probleme auf den Christus Totus aufgezeigt wird, kann die Theologie den Gläubigen innerlich erfassen und befriedigen. Und ich habe dieses Zitat deswegen genommen am Ende seines Vortrags, weil hier das Wort vorkommt, innerlich erfassen und befriedigen. Theologie muss uns innerlich erfassen, muss uns reich werden, anreichern. Und das ist dieser Impetus von Anselm Stolz, der in St. Anselmo dann diese Schule der sapientialen Theologie gebracht hat. Und ich habe mir gedacht, in einem Kloster das zu sagen, steht gut an, weil die Sapientia, sapere, kommt von Schmecken her, eine Art von Theologie treiben ist, die wir, glaube ich, heute brauchen. Schauen Sie nur auf die Bedeutung des Gartens in der Bibel und in der Theologie. Die Theologie des Kreuzgangs. Das heißt, das sind Metaphern des Aufblühens, des Lebens, aber das ist mit Theologie verbunden. Das ist Theologie, sapientiale Theologie, die anzieht, die schmeckt, die kein System ist, das abgeschlossen ist, sondern eine Suchbewegung, die eigentlich von dem herkommt, den ich suche. Und das hängt, und deswegen ist das ein Steckenpferd der Benediktiner. Wir finden es natürlich auch in anderen Orden und so weiter. Aber besonders bei den Benediktinern, diese sapientiale Theologie, weil es die Lebensform gibt, die auch mit der Denkform reflektiert wird. Und Theologie ist auch eine Lebensform. Und eine christliche Lebensform, denken Sie nur an das, was Sie selber darstellen und sind, auch für andere, und was Sie an anderen sehen, das ist eine christliche Lebensform, die aber eine entsprechende Denkform braucht. Aber ich kann die Denkform nicht von der Lebensform abstrahieren. Und dann wird es weisheitlich, weil es einen Sitz im Leben hat, weil es nie abgeschlossen ist und weil es nicht ausschließt, sondern einschließt und alles umfassen kann. Und dann geschieht, was, glaube ich, wichtig ist für eine Kirche, die aufblüht, aus den Quellen zu leben. Die Lectio Divina. Sich wirklich aus der Heiligen Schrift her nähern zu lassen. Die Formung durch die Liturgie. Grandios, Desiderio Desideravi, entstanden unter Papst Franziskus 2022, wo er spricht von der Formazione aller Liturgia. Das Dokument ist ursprünglich, also original italienisch. Also die Formation für die Liturgie, da hat man viel geredet und das ist wichtig, von den Schulungen für Lektoren und Lektorinnen bis alles Mögliche. Aber er sagt, es gibt etwas, das ist noch viel primärer und geht dem voraus, das ist nämlich die Formazione dalla Liturgia, die Formation, die von der Liturgie herkommt, wo ich selber geformt werde und die Liturgie mich formt. So wie die Heilige Schrift in der Lectio Divina mich formt und ich mich selbst und die Welt anders sehe, nämlich unter den Anspruch Gottes, so geschieht das in der Liturgie, wo ich als Christ, als Christin geformt werde. Das ist der Nukleus dieses Dokumentes, Desiderio Desideravi, über die liturgische Bildung des Volkes Gottes, wo auf einmal, ich sage nur eine Sache, die da drinnen vorkommt, auf einmal vorkommt, Ars Celebrandi, was ich bisher jedenfalls immer nur gesehen habe im Zusammenhang mit Priestern, in der Literatur, in der theologischen, auf einmal spricht er von der Ars Celebrandi des Volkes Gottes, wie das Volk Gottes Prozessionen, heute Abend, Prozessionen macht, kniet, steht, betet, so werden die anderen hinein absorbiert in das Reich Gottes sozusagen. Und das ist eine Ars Celebrandi, wie alle feiern, also die ganze Feiergemeinschaft. Also das ist liturgietheologisch auf dem höchsten Stand, knüpft hauptsächlich an Guardini an, Papst Franziskus wollte ja seine Dissertation bei Guardini schreiben, leidet darunter, dass der Mensch nicht mehr symbolfähig ist. Und das müssen wir wieder lernen, also die Liturgie nicht als pädagogische Einheit, nicht als erratischen Block, der eingehalten werden muss. Gefahr manchmal vielleicht auch bei Jüngeren heute, die Liturgie da nur zu identifizieren unter Rubriken, Rubrizismus, da teilt Papst Franziskus aus, aber auch gegen einen reinen Subjektivismus wendet er sich. Es geht darum, dass die Liturgie uns formt. Und bei diesem Dokument ist hochinteressant, dass sich eigentlich alle jedweder liturgischer Richtung sagen, das ist der Weg. Und drittens, Freunde der Geistesgeschichte. Wir hatten einen Professor in Sant'Anselmo, der hat gesagt, das Schönste ist, wenn ich am Abend mir einlade und auf meinem Stuhl im Zimmer hat er mir gezeigt, da sind schon gesessen Edith Stein, Thomas von Aquin, Teresa von Avila. Mit denen unterhalte ich mich am Abend, hoffentlich nicht laut, weil sonst denkt sich der Nachbar was. Es sind seine, und das sind meine Freunde. Basil Studer, der große Benediktiner, gelehrte Patristiker, hat einmal in einer Vorlesung gesagt, ist mir berichtet worden in Sant'Anselmo. Und Augustinus, er ist übrigens einer meiner besten Freunde. Und wie er das gesagt hat, haben die Studierenden gemerkt, das ist so. Augustinus ist einer seiner besten Freunde. Ich glaube, Kirche blüht auf, wo wir uns mit den großen Gestalten der Vergangenheit in Primär- und Sekundärliteratur beschäftigen, vielleicht jedes Jahr einen Autor, eine Autorin hernehmen. Wir müssen aus der Quelle schöpfen. Wir können nicht nur von Überschriften und Instagram-Posts leben. Traditionen verinnerlichen mit heutiger Sensibilität und offen sein für Anregungen von außen. Und da ist es wichtig, die Abwesenheit Gottes schließlich nicht aus den Augen zu verlieren. Das habe ich dazu genommen, weil ich in den letzten Jahren in Einführung in die Theologie, ich habe als Rektor auch immer eine Vorlesung gehalten und im Wintersemester war das Einführung in die Theologie, Anthony Gottsieber, der hat ein Buch geschrieben, A Theology of the Presence and Absence of God. Das ist Gott sei Dank auch auf Italienisch übersetzt worden, sodass die Studierenden das auf Englisch oder Italienisch lesen konnten. Für Inder zum Beispiel ist dann Englisch näher. Und die Reaktionen der Studierenden haben mich fasziniert. Wir haben Studierende, ich sage wir haben, also Sant'Anselmo hat, Studierende aus 90 verschiedenen Ländern. Und wenn dann eine Ordensschwester aus Myanmar sagt, endlich redet jemand von der Abwesenheit Gottes, denn das ist, was meine Diözese erlebt, wo die Hälfte der Kirchengebäude vom Militärregime zerstört wurden, zerbombt wurden. Oder ein pakistanischer Seminarist sagt, ich habe Angst um meine Familie. Brauche ich nicht ausführen, wovor er Angst hat. Dann müssen wir, gerade auch wenn es um die Zukunft der Kirche geht, nicht nur von der Gegenwart Gottes, sondern auch von seiner scheinbaren Abwesenheit sprechen. Und das ist dann auch eine Form der Gegenwart. Und die Mystik zeigt es uns ja, Johannes von Kreuz und so weiter. Und die Abwesenheit Gottes, wir dürfen nicht so tun, als sei uns alles klar. Und ich habe gemerkt, oft in den Interviews als neuer Abt, was die Journalistinnen und Journalisten, die meisten davon nicht jetzt sehr kirchlich, aber was sie gerne aufgenommen haben, ist, als ich wirklich auch aus ganzem Herzen gesagt habe, wissen Sie, ich habe Gott nicht. Wir sind nicht die als Benediktiner, die nur austeilen und für uns ist alles klar. Wir suchen auch Gott. Und das ist mein Wahlspruch. Einer meiner Mitbrüder, der Grafiker ist, hat dieses alte Bild, das man in römischen Basiliken ja sieht, wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so lechzt meine Seele Gott nach dir. Psalm 42, Psalm 63 ist mein Primitspruch, Gott, du mein Gott, dich suche ich, meine Seele dürstet nach dir. Wie dürres, lechzendes Land ohne Wasser, da haben wir dieses Wüstenmetapher, die sich nach frischem, blühenden Land ausstreckt. Quere Deum, Gott suchen. Wir haben Gott nicht, sondern wir suchen ihn. Ein Zitat des heiligen Benedikt: Wenn jemand ins Kloster kommt, schaue man, ob er wahrhaft Gott sucht. Tröstlich, glaube ich, ist es, dieses Gott suchen, das bedeutet unterwegs sein, nicht angekommen. Da sind wir alle gemeinsam unterwegs, vom Papst angefangen, alle Getauften. Und tröstlich und der Grund unserer Suche ist, glaube ich, dass Gott uns schon immer gesucht und gefunden hat. Und von daher kann seine Kirche aufblühen. Darin liegt, glaube ich, liebe Schwestern und Brüder, die Inspiration und die Ermutigung, dass Gott uns schon immer gesucht hat, gefunden hat, uns an sich zieht und uns so haben will, was unserem größten Glück, unserer größten Sehnsucht entspricht. Und auf diesem Weg unterwegs zu sein mit den Menschen, die uns anvertraut sind oder die noch nicht aktiv suchen, aber berufen sind zu suchen, da kann, glaube ich, etwas aufblühen. Dankeschön.